Vielen Dank. Wir möchten für die Gaben danken und Cleo wird mit uns beten.
Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir für die Führung in der vergangenen Woche danken. Wir möchten von ganzem Herzen Danke sagen, dass du mit uns warst und wir haben deine Liebe und deine Hand gespürt. Bitte segne die Gaben, welche jetzt gesammelt wurden. Lass sie den richtigen Wert, den richtigen Ort und Zweck erreichen und segne bitte auch die Geber. Im Namen Jesu. Amen.
Amen. Wir nehmen Platz. Zur Eröffnung der zweiten Stunde möchten wir nun gemeinsam das Lied Nummer 379 singen.
Wir wollen beten. Wir wollen unserem großen Gott und lieben Vater im Himmel von Herzen danken, dass wir heute hier im Hause Gottes vor ihm stehen können. Du hast uns, Herr, bewahrt. Du hast uns alle wohlbehalten hierher geführt. Du sprichst heute durch dein Wort zu uns. Und wir danken dir, dass du den Heiligen Geist beauftragt hast, uns dein Wort verständlich zu machen, es tief in unsere Herzen einzuprägen. Herr, gib, dass dieses Wort lebendig in uns wirken möchte. Wir bitten dich um deinen Segen für deinen Diener, der heute zu uns spricht. Und gib Gnade, dass jeder von hier gesegnet nach Hause gehen kann. Ich danke dir, Herr, unser Gott, dass du das Heil bist und niemand sonst woanders geheilt werden kann, sondern dein Heil hast du uns zugesagt und es ist wirksam in uns und an uns. Auch der Sabbattag ist ein Heiltag. Du hast am Sabbat viele Heile gemacht. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und so sei uns auch heute gnädig und wir danken dafür in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Wir nehmen Platz. Das Einführungslied sprach über eine feste Burg, eine Festung, über einen Feind, über einen Kampf und über jemanden, der für uns kämpft oder mit uns gemeinsam kämpft. Ich hatte immer dieser Gedanke gehabt, dass wir uns als Christen, als Siebenten-Tags-Adventisten uns in einem großen Kampf befinden, aber nicht nur als Zuschauer, sondern als Mitwirkende. Man kann sagen, wir sind im geistlichen Sinne Kämpfer. Und es ist sehr interessant, wie diese Kämpfe im Laufe der ganzen Geschichte die Menschen inspiriert haben. Und viele Menschen haben für Freiheit, für ihre eigene Freiheit gekämpft, um sich von der Sklaverei zu befreien. Dafür müsste man kämpfen. Und ein Kampf ist immer mit Opfer und mit Verzicht und sehr, sehr wichtige, dramatische Sachen verbunden. Ich möchte zur Einführung der Text aus 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 12. Da sagt der Apostel Paulus seinem Nachfolger oder seinem Jünger Timotheus Folgendes. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ist eine klare Einladung, als Teilnehmer in diesem guten Kampf des Glaubens als Teilnehmer zu sein für Timotheus. Und ich denke, wie wichtig ist dieser Gedanke für uns, dass wir uns in einem großen Kampf befinden und dass wir gegen eine Armee kämpfen. Ich frage euch, hat jemand von hier, von diesem Raum, so den Militärdienst gemacht? Hand hoch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Mache ich schon. Hat jemand Zivildienst gemacht? In Deutschland zumindest, ja? Manche schon. Dieser Militärdienst hat irgendwas mit Patriotismus zu tun, obwohl heutzutage dieser Begriff sollte man ein bisschen vorsichtig nutzen. Aber man fühlt sich verbunden zu einem gewissen Volk, zu einer gewissen Gruppe von Menschen und sagt, damit identifiziere ich mich. Und ich bin bereit, mein Leben auf Linie zu setzen, aufs Spiel zu setzen, um die Freiheit von dem Volk oder von der Gruppe zu verteidigen. Und im geistlichen Sinne passiert nichts anderes. Wir nennen uns Christen und wir haben bestimmte Prinzipien, worauf wir sehr, sehr fest glauben. Und wir müssen auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Und in vielen Stellen in der Schrift gibt es sehr viele Vergleiche zwischen einem Militärkampf und dieser geistliche Kampf, wo wir, in dem wir involviert sind. Es gibt also einer der freien Länder in dieser Welt, die Vereinigten Staaten Amerikas, da ist in der Militärdienst, also aktiv zu sein, ist eine sehr große Ehre. Also ich war ein paar Mal drüben über den Atlantik, ich habe mit vielen Menschen gesprochen und ich muss sagen, die waren sehr, sehr fröhlich und stolz, einfach in der Armee zu dienen. Das ist ein sehr interessanter Gesichtspunkt. Und die ganze Rekrutierung von neuen Soldaten, das funktioniert sehr mit sehr viel Pump und Feierlichkeiten und so. Und die Menschen, wenn sie die Hochschule oder die Universität absolvieren, steht immer, nachdem sie sich freuen und einfach den Hut so in die Luft werfen, so aus Freude, dass sie abgeschlossen haben, steht ein Mann oder eine Frau vor dem Ausgang und händigt so Flyer den Menschen, den neuen Absolventen ein. Und da ist ein so ernsthafter Kerl abgebildet mit so einem Zylinderhut mit den Farben der Flagge Amerikas. Und was steht auf diesem Flyer? Uncle Sam needs you. Also der Onkel Sam, das Amerika, der Präsident eigentlich benötigt dich für den Militärdienst. Und es sind viele Menschen, die sagen, ja, okay, also für mein Land bin ich bereit zu kämpfen und auch zu sterben manchmal. Und man ist ein bisschen verführt, muss man sagen. Also ich habe nicht gedient, aber ich muss sagen, ich habe sehr viele Bücher gelesen und auch Filme gesehen, aber das bleibt unter uns. Und ich kenne einiges von was da sich abläuft. Und man ist ein bisschen verführt. Man sieht einfach dieses so Militäranzug und die Flagge und alles ist sehr, sehr so anziehend. Man fühlt sich verborgen und ja, ist es sehr gut, Teil dieser Gruppe zu sein, die Menschen, die für die Freiheit kämpfen, für das Volk. Und viele machen das, also wenn es keine gerade so eine militärische Tradition in der Familie war, viele Familien sagen, ja, ich möchte, dass mein Sohn oder meine Tochter inzwischen auch für das Land kämpft. Und die sind stolz drauf. Und alles läuft gut, bis sie einfach eine Dienstzeit in den Kriegsgebieten machen müssen. Und dann erfolgt so eine Art Ernüchterung. Die Töchter und die Söhne kommen nach Hause ohne Glieder oder verletzt oder kommen gar nicht mehr lebendig nach Hause. Und dann verstehen die Menschen, wie groß diese Kosten des Krieges sind. Und das ist sehr, sehr schwer zu ertragen für viele. Die Frage ist, behalten die Menschen die Begeisterung auf, wenn die Bedrängnisse kommen und wenn die Verluste, wenn das Opfer kommt? Und ich muss sagen, die Teilnahme in dem Krieg hat eher mit Angst und Verletzung und mit solchen negativen Elementen zu tun, als mit Stolz, der am Anfang war. Und trotzdem sind Menschen, die das machen. Aber ich muss sagen, bis jetzt gab es keinen Krieg, wo die Menschen, die drin waren, gesagt haben, das hat Spaß gemacht. Ja, das haben wir noch nie gehört. Ja, wir haben gekämpft, das war cool. Keiner hat gesagt, das war mit Schrecken und mit Angst und mit diesen Elementen verbunden. Die Menschen gingen aus deren Komfortzone heraus und müssen einfach kämpfen, weil sie sich freiwillig gemeldet haben. Und ich würde sagen, jeder von uns hat so einen Flyer bekommen, vielleicht nicht genau mit Uncle Sam needs you, also Uncle Sam braucht dich, sondern Gott will dich haben. Jeder von uns kam zu einem bestimmten Augenblick in dem eigenen Leben, wo, fiktiv gesagt, so einen Flyer bekommen hat, eine Einladung in der Gottesarmee zu wirken. Und viele haben mit Begeisterung Ja gesagt, ich selber auch. Und am Anfang ist gut, man hat eine Gemeinschaft mit Menschen, die das einzige gemeinsame Ziel ist, einfach im Himmel zu sein, gerettet zu sein, mit Christus zu sein. Und da sind Menschen unterschiedlicher Bildungsniveaus oder generell sind sehr unterschiedliche Menschen, auch in unserer Gemeinde. Und man fühlt sich gut, man hat diese Gemeinsamkeit. Aber dann, genauso wie in den Kriegsgebieten, kommt dieser geistliche Krieg, der große Kampf, kommen die Bedrängnisse. Und dann sind wir selber als Christen erschüttert. Ich habe nicht gedacht, dass es so schwierig sein wird. Der Glaubensweg eines Christen in dieser Welt heutzutage, auch in den westlichen Ländern, es geht nicht um, wie man sagt in Deutschland, Friede, Freude, Eierkuchen. Die Menschen sind herausgefordert, jeden Tag für deren Glauben zu stehen. Abgesehen davon, es geht einfach um die Gebiete und die Länder in dieser Welt, wo als Christ zu sein richtig in Lebensgefahr ist. Aber generell, auch in den westlichen Ländern, es gibt Probleme mit der Familie, mit der Arbeit, so bei der Arbeit, dass wir einfach zu unseren Glaubensprinzipien stehen müssen. Und das ist manchmal gegen die Prinzipien dieser Welt oder der Einrichtungen, wo wir tätig sind. Verfolgungen. Die Menschen sind einfach verfolgt, weil sie anders glauben als die große Mehrheit. Warum erlaubt Gott, dass die gläubigen Menschen durch Schwierigkeiten und Bedrängnisse gehen? Warum? Hätte er nicht sagen können, Gott, ja, das ist alles gut, jetzt seid ihr zum Glauben gekommen, dann ist alles perfekt, ihr könnt euch entspannen, ihr werdet am Ende das ewige Leben mit Christus erleben. Warum erlaubt Gott, dass wir so Schwierigkeiten erleiden müssen? Und ich muss sagen, viele christliche Schriftsteller und Prediger und Evangelisten haben sich darüber Gedanken gemacht. Und einige habe ich ein bisschen synthetisiert, die Gedanken. Manche sagen, das ist erlaubt von Gott, dass wir durch Schwierigkeiten gehen, dass die Werke des Bösen gezeigt werden. Man zeigt, was ist in der Lage der Böse, wenn einfach so freie Hand gegeben wird. Natürlich eingeschränkt. Gott lässt uns nicht allein. Aber man sagt, das passiert, wenn der Böse am Wirken ist. Ein anderer Gedanke war einfach, dass der Glaube der Menschen, der Gläubigen, geprüft wird. Ja, viele sagen, ich bin gläubig, aber wenn die Verfolgung kommt, gebe ich auf. Und diese Schwierigkeiten kommen genau dafür, dass der Glaube der Menschen geprüft wird, beziehungsweise gestärkt wird, wenn die Menschen im Glauben festbleiben. Und der letzte Punkt, es gibt mehrere, aber da einer von den wichtigsten, ist einfach, dass der Charakter der Menschen gebildet wird, geformt wird. Viele haben gesagt, und da herrscht Einigkeit, der Charakter eines Menschen wird in widrigsten Bedingungen besser geformt als in Komfort und in Wohlstand. Da braucht der Mensch generell kein Gott. Und wenn die Schwierigkeiten kommen, dann fragt sich der Mensch, was ist mit meinem Leben? Was ist mit mir eigentlich los? Und die Menschen finden, ich muss sagen, leider schneller den Weg zu Gott in Bedrängnissen als in den Wohlstand. Das wären ein paar Gedanken. Aber allerdings, es ist ein Text vom Maranatha von Ellen White, wo es ganz plakativ dargestellt wird. Die Menschen, die sich entscheiden, in Gottes Armee zu kämpfen. Da schreibt sie, keiner kann Gott dienen, ohne ich beginne nochmal von vorne. Keiner kann Gott dienen, ohne den Widerstand der Herrscharen der Finsternis gegen sich hervorzurufen. Keiner steht da, nicht manche können schon, keiner. Böse Engel werden ihn angreifen. Sie fürchten, sein oder Gottes Einfluss könnte ihnen ihre Beute entreißen. Und man hat schon gesehen, wenn man sich entscheidet, auf Gottes Seite zu kämpfen, beginnen sie so wie aus dem Nichts so Schwierigkeiten. Ich habe gebetet selber für die Täuflinge, weil die sind schon die ersten Kandidaten. Ja? Man hört schon immer wieder, jetzt habe ich die Entscheidung für Christus getroffen, jetzt beginnt irgendwie so nicht mehr so rund zu laufen. Und es ist ganz, ganz wichtig, in dieser Phase fest zu bleiben im Glauben. Und die Unterstützung im Gebet ist sehr wertvoll und sehr wichtig, gerade in dieser Zeit. Ich hatte ein bisschen mit einer wahren Geschichte, was in meinem Heimatland passiert ist vor vielen Jahren, genau dieser Vergleich wiedergefunden. Wenn man sich entscheidet, auf der guten Seite zu sein, dann kommt einfach die Reaktion von der anderen Seite und die möchte einfach die Menschen nicht loslassen. Es war eine Person, ein Geheimdienstoffizier in Rumänien, also das waren so die Ende 70er Jahre ist das Ganze passiert, der hieß Ion Mihai Pacepa, vielleicht manche von den rumänischen Geschwistern haben den Namen schon mal gehört. Und der war der stellvertretende Direktor der Auslandsgeheimdienst Rumänien, der war die rechte Hand von Ceausescu und der war involviert in all diesen Geschichten, Geheimdienste und diese Securitate. Dieser Begriff sagen einige so Gedanken, die nicht immer, also eigentlich gar nicht positiv sind. Der war auch involviert mit dem KGB und irgendwann mal konnte er nicht mehr, weil er gezwungen war, einfach Menschen zu töten und so, die Ceausescu nicht gemocht hat und ohne Gericht, ohne nichts. Es war so eine, und er musste die ganze Zeit nur lügen. Ja, das war so Usus damals. Und hat gesagt, er kann nicht mehr. Und er hat gemacht, was einige schon gemacht haben, der lief über, wenn ich den richtigen Begriff nenne. Ja, der lief über zu den Amerikanern und in Rumänien, seine Tat wurde betrachtet als Hochverrat. Ja? Die Amerikaner haben gesagt, das ist eine, auf Englisch Defection, also jemand, der uns beigetreten ist, also was Gutes. Ja? Man kommt darauf an, aus welcher Seite das Ganze kommt. Also 1978 ist er in einer amerikanischen Botschaft in Bonn, ist eingegangen und hat gesagt den Amerikanern, Leute, ich komme zu euch und ja, wenn ihr mich haben wollt, dann ich weiß einiges von was in dem Ostblock läuft und was in Russland und mit den arabischen Ländern und so. Und die Amerikaner haben gesagt, ja, das ist eine gute Sache, ja. Obwohl es war gar nicht so leicht. Die Amerikaner, die haben einfach erstmal Verdacht, ja, ist vielleicht so eine Doppelagent sein oder will doch in Amerika spionieren. Es war keine leichte Entscheidung. Aber was passiert ist, der Ceausescu war gar nicht amüsiert von der ganzen Sache. Ja? Und er war sehr wütend, hat eine Durchsäuberungsaktion durch alle Ministerien. Und nur wenn ein Gerücht über jemanden gehört hat, das irgendwie in Verbindung mit dem Pacepa war, wurden die Menschen verhaftet und aus den Positionen entfernt. Der Pacepa wurde in Rumänien im September 1978 zweimal zu Tode verurteilt in Rumänien. Natürlich, der war schon in Amerika, konnte ihn nicht fangen. Aber er wurde durchgeschwärzt, also seine ganze Familie wurde geschwärzt und man hat Gerüchte über ihn so gestartet, einfach um den Menschen zu diskreditieren. Und man sieht schon, wie krass das passiert, wenn der Mensch sich entscheidet, auf die andere Seite zu gehen. Dann hat mit dem starken Widerkampf zu kämpfen. Widerstand. Und der Ceausescu hat einen sehr berühmten Terrorist damals, der hieß Carlos den Schakal, vielleicht die Älteren sagt der Name was, hat gesagt, der soll den Pacepa in Amerika finden und töten und er kriegt dafür $1 Million. Und die Freunde von Ceausescu, Yasser Arafat und der Gaddafi haben gesagt, wenn der Pacepa getötet wird, die zahlen jeweils noch $1 Million obendrauf. Ja, das heißt, man sieht schon, ist nur eine Parallele, ja, aber ist vielleicht extrem. Aber wenn man sich entscheidet, die auf die gute Seite zu treten, ja, dann sollte man auf jeden Fall mit krassem Widerstand rechnen von der anderen Seite. Nur als, vielleicht als Information, 1999, also nach der Wende, wurde der Todesurteil von Pacepa aufgehoben von einem rumänischen Gericht. Ja, das sind schon 20 Jahre später. Das heißt, wenn ihr nochmal nach Rumänien geflogen wäre, wäre nicht mehr gleich umgebracht. Und 2004, ein paar Jahre später, hat sein Generaltitel zurückbekommen. Das heißt, es hat sich einigermaßen gelohnt, so standhaft zu bleiben. Ja, das heißt, diese Reparatur ist schon gemacht worden. Aber das Ganze war mit sehr viel Kampf, innerer Kampf. Und er hat auch ein Buch geschrieben, und viele kennen seine Geschichte und die wissen schon, dafür braucht man sehr, sehr viel Mut. Sehr viel Mut. Er wusste schon, alle Agenten des Ostblocks suchen ihn und die kriegen sehr viel Geld, wenn sie ihn töten. Ich glaube, man kann schon nicht so ganz entspannt in der Nacht schlafen. Ja. Aber man sieht schon, bis zu dieser Ebene kann einfach kommen, dass die Menschen, die sagen, ich möchte Gott dienen, ja, die werden auch diese Feindschaft der Scharen, der Herrscher der Finsternis, wie Ellen White sie nennt, gegen sich hervorrufen. Und wie verteidigt sich man geistlich? Das steht in 2. Korinther Kapitel 6. Sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, also wir sind in dieser Armee als Soldaten, in viel standhaftem Ausharren, steht da, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Bis auf die letzten drei Elemente, also ich glaube, das sind so über 10, wenn nicht mehr. Da steht, die letzten drei sind so etwa positive Sachen, ja? Freundlichkeit im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe. Aber alle anderen sind keine Sachen, die Spaß machen. Ja? Man sieht schon Nöten, Bedrängnissen, Gefängnissen, Unruhen. Und damit sollte man einfach so als Christ gefasst sein. Es kann sein, dass Gott nicht jeder von uns durch diese Situationen führt. Aber wir müssen bereit sein, wenn das Gott tut, einfach standhaft zu bleiben. Und man muss sagen, es ist kein Sonntagsspaziergang, so als Christ in diesem großen Kampf aktiv zu sein. Steht in Vers 7, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der rechten und linken. Das heißt, wenn wir bewaffnet sind im geistlichen Sinne, ich betone das, dann sind wir auf der sicheren Seite von den Angriffen des Bösen. Ein Evangelist hat einmal das Kämpfen als Christ im Geistlichen, ich wiederhole immer wieder, mit so Menschen, die sich in eine Fremdenlegion einschreiben und die sagen, ich möchte einfach kämpfen. Und da sind sehr, sehr harte Aufnahmeprüfungen. Also ich hatte als ich mein Studium begonnen habe, ich hatte einen Kollegen, der gesagt hat, er möchte einfach in eine Fremdenlegion kämpfen. Ich habe gesagt, okay, gut, ist dir bewusst, was die Konsequenzen sein können? Ja, aber der möchte das machen, er fühlt, dass deine Berufung ist. Und er hat gesagt, es sind extrem starke physische oder schwere physische Tests, das ist körperliches Fitness und so. Und der hat versucht und ist nicht aufgenommen worden, weil er bei einigen Tests so durchgegangen, obwohl er ein sehr, sehr sportlicher Mann war. Aber was ich mir sagen lassen habe, es ist noch schwieriger sind die psychischen Tests, dass die Menschen so im Kopf noch stark bleiben. Weil viele sagen, der Mensch ist körperlich, ist fit, auch wenn er 100-mal sagt, er kann nicht mehr. Der Körper hat noch Ressourcen. Aber der Kopf muss einfach mitmachen. Der Kopf muss sagen, du kannst noch. Und ich muss sagen, ich habe ein bisschen experimentiert, wenn man so Langzeitbelastungen macht, zum Beispiel beim Marathonlaufen. So, die ersten Kilometer sind sehr lustig, alles gut. Und in der zweiten Hälfte wird immer schwerer. Und ab dem Kilometer 35 sagt dein Kopf, hör auf, es macht überhaupt keinen Sinn. Ist eine Verrücktheit, was du tust. Und dann musst du einfach sagen, nee, ich mache weiter. Und ich denke, das ähnelt sich einfach mit der Situation, wo wir Menschen in Bedrängnis gesetzt werden und die müssen standhaft bleiben. Und der Evangelist sagt, wir müssen uns einfach unsere geistlichen Muskeln trainieren. Genauso wie Menschen so üben, um körperlich fit zu sein, genauso müssen wir als Christen unser Geist trainieren und diese sogenannten geistlichen Muskeln, dass wenn wir sie benötigen, dass wir sie bereit haben zum Einsatz. Und wie trainiert man die geistlichen Muskeln? Jeder von uns weiß, durch Bibelstudium, durch Gebet, durch Erfahrungen, indem wir auch außerhalb der Komfortzone gehen. Ja? Wenn wir immer so in unserer Blase bleiben, wo alles komfortabel ist, dann ist es sehr, sehr schwer, die geistlichen Muskeln zu trainieren. Der Apostel Paulus sagt, und er hat immer wieder als Jude damals, hat immer wieder gesagt, es ist wie ein Kampf, wie ein echter Kampf. Und er nennt einfach diese Spiele, die in Korinth praktiziert worden sind damals in der Antike. 1. Korinther 9, ab Vers 24, sagt er, und er vergleicht wieder der christliche Kampf mit dieser Kämpfe, wo man sich richtig mit viel Opfer einbringen soll. 1. Korinther 9, 24 steht da, wisst ihr nicht, dass die in den Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegerspreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich alle Dinge. Jener nun, die damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Und dann sagt der Apostel in Vers 26, ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse, ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Ich bin kein Verfechter der Gewalt, aber man hat gesehen, wenn man so ein Boxer ist, also wenn man in den Ring so boxt, da braucht man so ein Training. Weil wenn ich zum Beispiel zu einem Kampf gehen würde mit einem professionellen Boxkämpfer, habt ihr eine Idee, wie lange dieser Kampf dauern wird? 3 Sekunden. Weil ich gut laufen kann. Wenn ich so stehen würde, würde vielleicht noch weniger als 3 Sekunden dauern. Ja? Aber das heißt, man muss sich einfach trainieren. Und er hat gesagt, wenn ich im Geistlichen, aber für ihr, das hier versteht, wenn ich so Box kämpfe, ich schlage nicht in der Luft. Wir haben so, als ich jung war, es gab so Filme und manche waren so Comedy-Filme, wo die Menschen so gekämpft haben. Und die haben gekämpft und einer, als der Faust von der anderen kam, hat sich immer so ausgewichen, ja. Und die anderen schlug einfach nur in die Luft. Es war so gemacht, dass die Kinder lachen einfach bei dieser Szene. Aber der Apostel macht genau diesen Vergleich. Ich muss mich gut trainieren, dass ich nicht umsonst irgendwie so gehe, also ich haue und ich haue in die Luft. Ich muss diese Strategie des Feindes kennen. Ich weiß, ich muss wissen, wann er ausweicht und wie er ausweicht, dass ich auch ihn erwische. Und da steht, ich kämpfe mit der Farbe, aber nicht so unwissend und wie ein Anfänger. Ich muss wissen, womit ich zu rechnen habe. Und diese Parallele kommt immer wieder. Und die Bibel, es wird von uns jederzeit erwartet, dass wir trainiert sind und bereit für den Kampf. Ich habe mir sagen lassen, und es steht in vielen Büchern und auch Filmen, es gibt in der Armee, mitten in der Nacht, wo die Menschen am besten schlafen, 3.30 Uhr in der Nacht, gibt es einen Alarm und jeder muss bereit sein mit der Waffe, so innerhalb von, ich weiß nicht, einer Minute oder so. Könnt ihr euch vorstellen, also bei einer Attacke, die Menschen müssen bereit sein sofort. Ja, wenn der Wächter sagt, jetzt werden wir attackiert, dann müsste jeder bereit sein. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Soldat sagt, nee, ist für mich zu früh, lass mich ein bisschen schlafen. Können wir nicht den Kampf verschieben für morgen zu Mittag so? Wir essen in Ruhe Frühstück und dann kämpfen wir, wenn ihr wollt. Ja? Und wir müssen, also der Kampf passt sich nicht an zu den Zeiten, wo wir so bereit sind oder Zeit haben, sondern wir müssen bereit sein. Wenn diese Schwierigkeiten kommen, dann sagen, okay, gut, jetzt bin ich bereit in den kürzesten Zeit. Entschuldigung. Judas 1, Vers 3 steht da in der Schrift, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch mit meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Und da sagt Judas, der Apostel, und sagt, ja, es stimmt, es ist dieser Kampf, in dem wir gemeinsam kämpfen müssen. Und man kann nicht über so dieser Vergleich geistlicher Kampf mit Militärkämpfe und Kriege erwähnen, ohne einen sehr wichtiger Name aus der amerikanischen Geschichte zu nennen. Und zwar, viele kennen den Namen schon, es heißt Desmond Doss. Hat jemand von ihm was gehört? Das Buch, der Film, die 2 Filme, ich kann euch nur empfehlen. Also wer der Name nicht gehört hat, dann besorgt euch das Buch, besorgt euch den Film und schaut das an. Das ist sehr ermutigend. Also mich hat, bevor der Hacksaw Ridge, der Film, gedreht wurde, gab es noch den Dokumentarfilm mit dem Desmond Doss selbst. Das ist noch treuer zur Wahrheit. Und ich denke, das ist noch empfohlen anzuschauen. Mich hat diese Person sehr, sehr bewegt. Sehr bewegt. Und er schien einfach, der war, als er interviewt wurde, ich glaube, das war Ende 90er, der erste Film, wenn ich mich nicht irre, der war schon alt, über 80. Und schien so richtig so ein bescheidener Mann zu sein und richtig ein Mann, der so Gott lieb hatte. Und seine Geschichte ist unglaublich. Der war 7. Tags Adventist und hat gesagt, er möchte so in der Armee dienen. Aber er möchte keine Waffe tragen. Und dann die Menschen, Offiziere, die haben gesagt, dem fehlt ihm was. Ja? Der hat nicht alle im Schrank. Wie kannst du im Krieg kämpfen ohne eine Waffe? Und er hat gesagt, ja, ihm hat Gott so die Information gegeben und hat ihm ermutigt, einfach das zu machen. Er möchte einfach keine Menschen töten, er möchte Leben retten. Und es war sehr lustig, also die Zuständigen in der Kaserne haben gehört, okay, gut, wir müssen ihn rausschmeißen. Die wollten ihn rausschmeißen, die haben nicht geschafft, weil er hat gesagt, es ist sein Recht als amerikanischer Bürger, da zu arbeiten und aktiv zu werden. Die haben nicht rausgekriegt. Dann kam noch heraus, dass er am Sabbat keine Trainings machen möchte. Ja, also Sabbat möchte er Ruhe haben. Und dann natürlich fragte sich der Kapitän, ja, gibt es noch weitere Wünsche, dass wir deinen Aufenthalt in der Armee noch komfortabel machen? Natürlich, die Menschen hatten Unverständnis dafür. Und der hatte sich der ganze Spott der eigenen Mitmenschen auf sich gezogen. Ich denke, das ist auch nicht so leicht. Und das war über eine gewisse Zeit, ich glaube mehrere Monate, bis dieser Mann auf die, ich glaube Okinawa war das, ja, in dem Westpazifik, bitte? Genau, das war diese Insel Okinawa, wo die, der letzte Kampf mit den japanischen Armee durchgeführt hatten. Und der war da und hat gesagt, hier ist Sanitäter, er möchte einfach Verletzte retten. Und viele haben ihn gespöttert, ja, jeder Sanitäter hatte noch eine Waffe dabei, falls irgendwie so überrascht worden wäre von dem Feind, dann könnte man die Waffe nutzen. Er hat gesagt, ich brauche gar keine Waffe. Und die ganze Geschichte hat sich abrupt verdreht, als sie gesehen haben, dass sehr viele amerikanische Soldaten, die verletzt worden sind, wurden von dieser Person, von dieser Sanitäter Desmond Doss gerettet. Getragen, auf den Schulter gezogen und so, dass sie noch am Leben blieben und gerettet worden sind. Und die Menschen haben angefangen, richtig ihm zu vertrauen. Und als die Amerikaner der entscheidende Kampf starten wollten, um die Japaner zu besiegen, das war am 5. Mai 1945. Der hat gesagt, das ist der Tag, wo wir attackieren wollen. Und das war ein Sabbat. Und der Desmond Doss hat gesagt, es tut mir leid, das ist der Sabbat, ich muss jeden Sabbat meine Sabbatschullektion lesen. Okay, wann machst du das? 9.30 Uhr. Ja. Und die haben gesagt, okay, gut, dann gehen wir ohne Desmond Doss in den Kampf. Und der ganze Regiment hat gesagt, ohne diesen Mensch gehen wir nicht. Ja, und der General hat dann gerufen, warum startet die Attacke nicht? Wir warten auf den Desmond Doss. Und er sagt, wer ist dieser Desmond Doss? Ich weiß nicht, aber die Soldaten gehen ohne ihn nicht los. Und er hatte seine Sabbatschullektion in Ruhe gemacht, studiert, hat gebetet, hat sich Zeit genommen. Könnt ihr euch vorstellen, die Sabbatschule zu machen, wenn so ein Regiment wartet? Ja? Also auf uns warten die Menschen um 3:15 und wir haben schon schlechte Gefühle. Ja, müssen wir die Sabbatschule beenden. Der Desmond Doss hat sich Zeit genommen, hat gebetet und hat sein Studium gemacht, hat gebetet, dass Gott ihm an dem Tag hilft, das Beste zu tun. Ja? Und dann, okay, wir sind fertig, das ganze Regiment hat die Attacke gestartet. Es war ein schwerer Kampf, sehr viele Verletzte. Und an diesem Tag hatte Desmond Doss 75 amerikanische Soldaten gerettet. 75 Menschen und hat gebetet jeden Tag, Entschuldigung, jede Minute, Gott, hilf mir, noch einen Menschen zu retten. Und wie was danach kommt, ist sehr, sehr interessant. Die Erklärungen von seinen Vorgesetzten und von allen Militärangehörigen. Da war der Colonel, der James Boylan, der hat auf dem Orden, auf dem Dossier von Desmond Doss geschrieben, der ist geistlich instabil, psychisch instabil. Und hat empfohlen, dass er raus aus der Armee rausgeschmissen wird. Und der Desmond Doss vor dem Krieg, vor dem Kampf, hat ihm gesagt, Colonel, also lieber Colonel, ich werde als Soldat genauso gut sein wie Sie. Und der James Boylan sagt nach dem Kampf, nee, er war nicht so wie ich, er war viel, viel besser. Ja, der Colonel hat gesagt. Und Als Menschen verletzt waren, haben die Beine beide verloren, haben die anderen Sanitäter gesagt, lass mal sie, die sterben eh. Ja, rette mal die, die so ein bisschen mehr Chance haben zu leben. Und der Desmond sagt, nein, wenn der Mensch noch lebt, ist noch Hoffnung. Und hat alle Menschen rausgezogen und die Menschen haben dann so Prothesenbeine gekriegt und haben noch 60 Jahre danach gelebt. Es ist sehr, sehr interessant, sich auf Gott das ganze Vertrauen zu setzen. Und ich glaube, in den Hacksaw Ridge ist das nicht benannt, aber in den Dokufilm, er war, wie gesagt, überall ohne Waffe. Und als ein japanischer Soldat ihn angepeilt hat mit der Waffe, wollte ihn töten. Dieser japanische Soldat hat nach dem Krieg erklärt und erzählt einfach dem Fernsehteam, er wollte unbedingt den Desmond Doss töten. Und seine Waffe hat damals nicht funktioniert. Hat er den Trigger gezogen, ging nicht. Die Waffe war sonst die ganze Zeit in Ordnung und danach hat wieder funktioniert. Ja? Das heißt, man sieht schon, wie Gottes Hand über diese Menschen hält. Am Ende bekommt der Desmond Doss diese Ehrenmedaille der Vereinigten Staaten Amerikas direkt vom Präsident Harry Truman eingehändigt. Und der Truman sagt dem Desmond Doss wortwörtlich, ich hätte eher diese Medaille bekommen, als Präsident zu sein. Ja? Das heißt, es war eine Ehre, man erkennt, wie Gott aus diesen Menschen, so wie er verspottet war am Anfang seines Dienstes in der Armee und so, und was Gott daraus macht, wenn der Mensch sagt, ich gehe voran nur mit Gott. Es ist unmöglich, in dem Glaubenskampf zu kämpfen ohne Gottes Hilfe, aber ich würde etwas hinzufügen, ist aber auch nicht gefordert. Keiner hat uns gesagt, führe den geistlichen Kampf und du schaust mal, wie du zurechtkommst. Gott ist immer dabei und er hat nie gesagt, ihr seid allein. 2. Mose 14, Abvers 13. Da steht in der Schrift, 2. Mose 14, Abvers 13. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Wie war die Hoffnungslage in dem Augenblick, als Mose das gesagt hat? Im Keller, hätte ich gesagt. Keiner hat gehofft, dass sie noch lebendig rauskommen. Und sagt, diese große Armee, was euch sehr, sehr viel Furcht verursacht, ihr werdet die nie wiedersehen. Da steht Vers 14, ist der Schlüssel dieser Kampf und des Sieges in diesem Kampf. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ihr müsst nur akzeptieren. Und er sagt in Jesaja, Kapitel 49, Vers 25, ja, so spricht der Herr, auch die Gefangenen des Starken sollen ihm genommen werden und die Beute des Tyrannen soll entfliehen. Denn nun werde ich mit dem kämpfen, der gegen dich kämpft, und ich werde deine Kinder erretten. Ein großes Versprechen von Gott. Es gibt auch Gebetskämpfer. Ich habe noch einen Namen, was ich euch ermutige, vielleicht darüber zu lesen oder die Bücher. Es ist ein französisch sprechender Kanadier, der Roger Morneau. Hat jemand schon gehört? Ein sehr großer Name in unserer Gemeinde. Und der war ein Gebetskämpfer. Ja, der hatte seine Erfahrungen gemacht mit den Herrschern der Finsternis und er hat gesagt, ich weiß, worum es geht. Der Schlüssel ist einfach das Gebet. Und ich bin bereit zu beten. Und er hat erzählt, er betete für Bekannten und dann hat in seinen Büchern geschrieben, wie Gott an diese Gebete geantwortet hat. Und als diese Bücher publiziert worden sind, haben die Menschen gelesen in der ganzen Welt. Und die haben gesagt, Roger, wenn du das so kräftig bist im Gebet, kannst du bitte für mein Anliegen beten. Und er hatte viele hunderte von Briefen mit Bitten, dass der Roger Morneau für sie, für diese Menschen betet. Ja, und er hat gesagt, eines Tages, und er hat es richtig sehr gewissenshaft gemacht, und er sagte, in einer bestimmten Zeit hatte er jeden Tag 700 Fälle und Namen, für den er gebetet hatte, dass Gott eingreift oder dass Gott die Herzen öffnet. Und die Menschen haben gehört und dann haben noch weiter gesagt, ja Leute, es ist sehr nett, aber irgendwann ist die Zeit am Ende. Ja? Aber er hat sich dann dein Leben richtig gewidmet, um für andere zu beten. Und die Erfahrungen, die er und die anderen Menschen gemacht haben, sind unfassbar. Und das ist auch ein Kampf, ein Glaubenskampf. Zu dem Thema, wie es in einem Glaubenskampf gut kommt, natürlich müssen wir uns bewaffnen, aber nicht mit irdischen Waffen, mit Pistolen und so Granatwerfen, sondern die Waffen sind hier benannt in Epheser 6. Und das ist ein Text, ist ein bisschen länger, aber mir macht, muss ich sagen, sehr viel Spaß, das zu lesen. Epheser 6 ab Vers 10. Das sind die Waffen eines Christen. Vers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und alleine diese Erkenntnis ist sehr wertvoll. Für manche ist das irgendwie so eine Legende. Vers 13, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgurtet an eure Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vers 16, vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit allen Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Vielleicht manche von uns haben gesehen in Filmen mit Militär, wo so das Waffenarsenal gezeigt wird und alle Sorten von Pistolen und Maschinengewehre und Granatwerfer und alles Mögliche. Für einen Christ, das ganze Arsenal wird hier aufgelistet. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Stelle in der Schrift. Da steht, das ist die Wahrheit, Schild des Glaubens, Evangelium des Friedens, die Lenden der Wahrheit, die Waffenrüstung Gottes. Das sind die Waffen, die wir jederzeit so ergreifen können und einfach uns geistlich verteidigen können. Diese Waffen, die Frage ist, nutzen wir sie effizient? Es gab Erzählungen, die im Westen Amerikas in den 1700, 1800, das hatte so den Namen bekommen, der Wilde Westen. Ja, weil so das Gesetz konnte man nicht so halten, es war sehr viele Räuber und so weiter. Und jeder hatte eine Waffe dabei, um sich zu verteidigen. Und als Menschen in den Saloon waren, haben so ein bisschen was getrunken, dann gab es einfach so Kämpfe und die haben sich gegenseitig abgeschossen. Und dann gab es einfach ein Gesetz, dass beim Eintritt in die Stadt jeder musste die Waffen ablegen, ja, um sicherzustellen, dass es friedlich bleiben. Ja, die haben so einen Namen geschrieben, Waffentyp oder ein Kennzeichen, was auch immer. Als die Leute die Stadt verlassen haben, haben die Waffen zurückbekommen, konnte weggehen. Das heißt, die Waffen waren nicht erwünscht. Gibt es Plätze in dieser Welt, wo die geistlichen Waffen eines Christen nicht erwünscht sind? Man hat schon mal gehört, es gibt Länder, wo es nicht erlaubt ist, eine Bibel mitzuführen. Ja, heutzutage in dieser Welt. Und es ist schwierig. Die Menschen haben angefangen zu sagen, ja, wir müssen einfach eine Bibel reinschleusen und so Wächter oder Grenzoffiziere bestechen, was auch immer. Es ist sehr, sehr diskutabel, was da abgeht. Aber heutzutage muss man sagen, es gibt sowas. Ja? Und jeder kann die Bibel in der eigenen Sprache auf dem Handy installieren und lesen. Ja? Und manche tun das. Ich tue das auch. Man hat das Handy dabei, braucht man nicht mal ein richtiges Buch mitzuführen. Ja? Ist auch nicht schlecht. Man kann auch in Papierform sehr gut lesen. Aber mit dieser Technologie kann man, egal wo man ist, ja, kann man direkt das Wort Gottes lesen. Aber was hat Satan gemacht, um das Ganze zu dämpfen? hat so Dienste wie TikTok erfunden. Ja? Und anstelle, dass ich irgendwo so in einem fernen Land die Bibel, wo das die Bibel verboten ist, anstelle, dass ich die Bibel lese, schaue ich mir Kurzbeiträge auf TikTok. Ja? Sehen wir schon, wie Satan versucht einfach, dass die Menschen nicht zur Wahrheit kommen, dass sie nicht zu diesen Waffen kommen, die sehr, sehr effizient sind. Steht über das Wort Gottes in Hebräer 4, Abvers 11. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und der Fürst der Finsternis weiß und kennt die Macht dieser Waffe und deshalb versucht mit allen möglichen Mitteln, das zu stoppen. Gott ist, auf welcher Seite ist Gott? Das wissen wir als Christen, aber es gab einen französischen General, der anderer Meinung war. Und zwar, der hieß Napoleon. Und wir können schon ein bisschen Geschichte, er hat gegen die Engländer gekämpft und wollte England erobern. Und dieser entscheidende Kampf musste einfach in diesem englischen Ort Waterloo stattfinden. Manche von uns kennen schon die Geschichte. Und was hat der Napoleon vor dem Kampf deklariert? Hat Folgendes gesagt: Gott ist auf deren Seite, die die besseren Kanonen hat. Ja? So hat er gesagt. Kann Gott machen, was er will, wenn ich die besseren Kanonen habe, dann werde ich gewinnen. Und was hat Gott gemacht? Ja, schauen wir mal, wie deine Kanonen funktionieren in Matsch bis zum Hals. Ja, und der Tag davor hat so stark geregnet, dass die Kanonen einfach nicht mehr weiterfahren konnten. Und der Mensch, der auf sich so sicher war, hat den Kampf verloren. Ja, natürlich haben sich die Engländer sehr gefreut. Aber man sieht schon, man versucht einfach ohne Gott auf eigene Faust irgendwie so die Geschichte zu beeinflussen. Keiner bis jetzt hatte eine Chance. Und Gott kämpft gerade in diesem Augenblick. Und es gibt sehr viele Beispiele. Der Kampf von Jericho. Wir wissen schon, diese Handlungen 7 Tage vor der Mauer, die haben nicht mal so geworfen mit Kanone oder mit Kugel oder irgendwas. Und Gott hat für die Israeliten damals gekämpft. Und steht in 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Ich komme langsam zu Ende, aber ich kann diese Geschichte mir nicht ersparen. Und zwar, das basiert auf einer wahren Geschichte, und zwar in dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke, nach dieser Angriff in der Normandie von den Alliierten. Es war eine amerikanische Familie, die, wenn ich mich richtig erinnere, 4 Söhne hatte. Und 3 Söhne wurden bereits umgebracht, also wurden getötet im Kampf. Und der General und die Verwaltung der amerikanischen Armee hat gesagt, es war eine Familie, hat alle 4 Söhne in den Kampf geschickt. Der Einzige, der am Leben ist, ist noch im Kampf. Lasst uns ihn nach Hause holen. Ja, dass diese Familie zumindest, also hat genug Opfer gebracht. 3 Söhne der Familie sind getötet worden, dann mindestens 1 sollte erspart bleiben. Aber die mussten erstmal ihn finden. Und die ganze Geschichte beschreibt einfach, wie die versuchen, einfach diesen Soldat James Ryan zu finden. Und als der James Ryan gefunden wurde, die haben dir erzählt, alle deine Brüder sind tot und wir möchten, also die Armee sagt, es war genug gedient, du kannst nach Hause. Und was sagt der James Ryan? Ja, sehr schön, ich freue mich. Er sagt, nein, ich bleibe hier und ich kämpfe weiter. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Er hat gesagt, ja, und wenn ich tatsächlich so passieren sollte, dass ich auch umgebracht werde, dann ist es halt so. Aber er kann nicht einfach nach Hause gehen, wenn seine Kameraden einfach da weiterkämpfen. Und ich denke, das ist eine Ermutigung für uns, den Kampf, den Glaubenskampf nie aufzugeben, egal wie es ausschaut. Und das, die gute Nachricht, wir kennen schon das Ergebnis dieses Kampfes und das ist eine sehr, sehr große Verheißung in der Schrift. Offenbarung 17, Kapitel 14, da steht in der Schrift, die werden gegen das Lamm kämpfen und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Das Lamm wird sie überwinden. Und was sagt der Apostel, der Paulus, über seinen Kampf? Der sagt dem Timotheus in dem zweiten Brief, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Kapitel 4, Vers 8. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sagt der Apostel, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und ein Aufruf von Paulus in seinem Brief an den Römer sagt uns, eine Nachricht direkt an uns, dass wir mit den Werken der Finsternis aufhören sollen und die Waffen des Lichts anzulegen. Da steht in Römer Kapitel 13, Vers 12, und damit komme ich zum Ende. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Möge Gott uns helfen. Amen. Wir möchten zum Schluss gemeinsam das Lied Nummer 408 singen. Gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, du hast uns in diesen großen Kampf gerufen, aber nicht als Zuschauer, sondern als Mitwirkende. Wir wissen, es geht um unsere Rettung und unser Heil, um unser ewiges Leben. Und manchmal, wenn wir den Kampf anschauen, sind wir entmutigt, Herr. Uns scheint die Kraft des Feindes zu groß zu sein für uns. Aber wir wissen, Herr, dass du mit uns und für uns kämpfst, dass du kämpfst. Wir bitten dich, hilf uns, diese Gewissheit immer im Herzen zu haben. Und bitte ermutige du uns und stärke du uns den Glauben, dass wir den Kampf vollenden, wie der Apostel gesagt hat. Bitte hilf uns in der Stunde der Versuchung, dass wir standhaft bleiben im Glauben. Und stärke du uns und hilf uns, dass wir uns gegenseitig stärken und dass wir füreinander beten. Wir sagen Danke dafür, Herr, und wir danken dir, dass wir diesen Kampf gewonnen haben. Wir danken dir im Namen Jesu Christi. Amen. Mit dem Lied 446 möchten wir die Stunde schließen. Nehmen Platz. Ich wünsche uns allen einen fröhlichen Sabbatnachmittag und eine gesegnete neue Woche. Möge Gott uns bewahren, überall wo wir sind, vielleicht bei der Arbeit weiter oder im Urlaub. Und wir sehen uns gesund und munter am kommenden Sabbat. Wir hören noch zum Schluss noch ein Musikstück.